Willkommen zur nächsten Ausgabe des Tax of Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Über unsere Podcast-E-Mail-Adresse podcast@taxof.com haben wir Fragen zu Ruby on Rails bzw. zu der aktuellen Bewegung im Basecamp-Umfeld bekommen. Dazu habe ich David Rötzel eingeladen, um seinen Einblick in diesen Themen zu hören. David ist Software-Profi und hat seit vielen Jahren Rails erfolgreich in Projekten eingesetzt. Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, sende eine E-Mail an podcast@taxof.com. Ich freue mich auf das Gespräch mit David. Hi David, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Jo, alles soweit gut. Eigentlich eine ganz interessante Zeit. Wir haben aus der Community so ein paar Fragen bekommen, so ein paar einmal spezifische Fragen und einmal allgemeine Fragen. Leute haben sich gefragt, erstmal zum Thema Rails. Was ist dann eigentlich mit Rails? Ich sag mal so, das war Web 2.0 Zeiten 2004. Rails war eigentlich der Hype. Oder Ruby on Rails war eigentlich der Hype zu der Zeit. Das war die erste Frage, was ist dann jetzt eigentlich mit Rails? Ja, gibt's noch, wird's noch benutzt, wird's noch eingesetzt? Das war die eine Frage. Eine andere ging ein bisschen um, ich sag mal so, Basecamp beziehungsweise die Leute. Auch David Heinemeier Hansen. Gibt's jetzt, weil David hat damals Rails aus Basecamp rausgenommen, als Plattform weiterentwickelt. Und die Frage war, okay, gibt's auch dann neue Sachen aus dieser Ecke, neue Technologien? Ja, fand ich eigentlich ganz interessant, die Fragen, die wir bekommen haben, ja. Und vielleicht fangen wir mal mit Rails an. Wie gesagt, ich weiß, du hast dich seit Anfang an mit Rails beschäftigt. So haben wir uns damals kennengelernt, ja, 2006, mhm. Ja. Genau, und wie sieht's dann momentan mit Rails aus? Gibt's neue Versionen? Gibt's neue Features? Was gibt's da zu erwähnen?
Ja, eine gute Frage. Um Rails ist es vielleicht, zumindest in der Wahrnehmung vieler Leute hierzulande, ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Was natürlich bei einer Technologie, die jetzt 17 Jahre alt ist, vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich ist. In vielen Medien liest man immer das Neueste und Tollste. Und die Sachen, die mittlerweile einfach ein bisschen älter sind, sich aber wirklich bewährt haben, davon hört man nicht mehr ganz so viel. Die gute Nachricht ist, Rails ist aber immer noch am Leben und wird sehr, sehr aktiv weiterentwickelt.
Aha.
Aktuell ist die Version 6.1.
Mhm.
Und die Pläne für die Version 7.0 sind auch schon in trockenen Tüchern. Also die wird auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wahrscheinlich. Da ist also immer noch eine sehr aktive Gemeinde am Werk. Darunter einige wirklich große bekannte Firmen, die mit Rails und durch Rails gewachsen sind, allen voran Shopify, Rails-User der ersten Stunde, die vor ein paar Jahren großen Börsengang hingelegt haben, wirklich ein Riesenunternehmen sind heutzutage. GitHub kennt natürlich jeder, ganz klar. Aber auch zum Beispiel Airbnb gehört dazu.
Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, interessant.
Ja.
Das heißt wirklich, ich sag mal so, weil früher war ein bisschen dieses Eindruck vom Rails, wie gesagt, ein bisschen so hip, Web 2.0, aber von den Namen, die du gerade gesagt hast, wirklich namhafte Firmen, ich sag mal so, enterprise ready, wenn ich das mal so ausdrucken darf, ja? Wäre das so richtig zu sagen?
Da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Wie du schon gesagt hast, ich bin ja fast von der ersten Stunde mit dabei, nicht ganz. Ich habe 2005 erst mit Rails angefangen, aber bin dabei geblieben. Also ich bin natürlich immer ein bisschen befangen, wenn ich solche Fragen kriege. Aus meiner Sicht natürlich, ganz klar. Insbesondere hat es sich scheinbar bewährt für Startups, die schnell groß und erfolgreich werden wollen. Da gab es, glaube ich, gerade letztes Jahr noch mal eine Erhebung, welche der wertvollsten Startups welche Technologie einsetzen.
Aha,
und das, was am häufigsten tatsächlich genannt wurde, war Ruby on Rails.
Wow.
Und Leute natürlich Witze gemacht, wenn man für ein paar Milliarden gekauft werden will, dann sollte man vielleicht Ruby on Rails einsetzen.
Dann gründen wir ein Startup und fangen mit Ruby on Rails an, wie wir das damals gemacht haben. Gar nicht so schlecht, ja. Genau, und du sagtest, oder ich sagte dann, Rails damals Hype, und jetzt haben wir viel vom React und vom React Native und so andere Sachen, die haben wir auch in früheren Podcasts mal wirklich sehr, sehr gut durchleuchtet, ja. Genau, die Frage oder die zweite Frage aus der Community war, ich sag mal so, die Innovation, was damals, wo der David, ich vergesse seinen Namen immer, David Heinemeier Hansen, was er damals mit Rails, wie er das rausgenommen hat. Gibt es dann andere Beispiele in der jungen Vergangenheit, wo es auch solche Entwicklungen gegeben hat?
Ich denke, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen, die Welt der Webentwicklung ist natürlich komplexer geworden. Rails stammt aus einer Zeit, wo man ganz klassisch serverseitiges Rendering von HTML-Seiten betrieben hat. Und das ist das, was Rails auch immer noch, sage ich mal, am besten kann. Wenn wir modernere Webentwicklung uns anschauen, haben wir Frameworks wie React und Vue und einige andere, die rein browserseitig funktionieren, in JavaScript geschrieben sind in der Regel. Und die brauchen aber trotzdem in aller Regel immer noch irgendwo ein Server-Backend. Und in vielen Fällen ist das auch Rails. Also selbst in so einer React- oder Vue-Welt hat Rails durchaus noch seinen Platz. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Firma, die hinter Rails steckt, Basecamp, wo also auch der Erfinder von Rails, der David Heinemeier Hansson oder wie die Amerikaner gerne sagen, einfach DHH, arbeitet, ihm gehört die Firma sogar zum Teil. Die sind eine vergleichsweise kleine Firma und die haben kleine Entwicklerteams von nur 3 Leuten jeweils. Und die sind natürlich sehr darauf bedacht, die maximale Produktivität irgendwie aus diesen kleinen Teams rauszuholen. Und die sind auf diesen Zug nicht aufgesprungen. Also die machen jetzt kein React oder irgendwas, sondern versuchen wirklich das Maximale aus diesem Prinzip der servergerenderten HTML-Seiten rauszuholen. Und da ist tatsächlich im letzten Jahr was ganz Interessantes passiert.
Und das wäre?
Basecamp, die machen so ein Projektmanagement-Tool, das heißt auch Basecamp. Die haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Hey.com ist ein E-Mail-Service, also vergleichbar mit Gmail. Hat aber so ein paar ganz neue Ideen, die ich auch ganz spannend finde. Aber das ist nicht unser Thema heute. Es ist auf jeden Fall ein E-Mail-Client, der im Webbrowser läuft. Und da erwarten die Leute schon so, dass das, wie soll ich sagen, ja, dass sich das schnell anfühlt, ne? Dass das wie so eine Desktop-Anwendung funktioniert und sowas. Und Frameworks wie React oder sowas wären die offensichtliche Wahl eigentlich, um so etwas umzusetzen. Das wollten, konnten die vielleicht bei Basecamp aber auch gar nicht, weil der Aufwand letztlich sich dadurch fast verdoppelt, ne, weil ich alles auf Server und auf Client-Seite im Extremfall sogar doppelt machen muss. Und stattdessen haben die einen anderen Weg gewählt und ihren alten, ja, bekannten Pfad des serverseitigen HTML-Renderings genommen und versucht, ja, durch ein paar ganz intelligente Kniffe, ja, da noch das letzte Quäntchen, sage ich mal, rauszuholen. Die Möglichkeiten, also mit bekannten Vorgehensweisen trotzdem eine recht schnell sich anfühlende Webanwendung zu schreiben und gleichzeitig auch Mobile Apps zu entwickeln. Also die haben auch eine App für Android und iOS, die sich auch letztlich nur aus dieser Webanwendung speist.
Und welche Technologie, wenn ich das so formulieren kann als Frage, welche Technologie steckt dahinter? Ich habe verstanden, das ist immer noch serverseitige Rendering, aber gibt es was, ich sag mal so, von der technologischen Seite auch da was Neues?
Es gibt ein paar Projekte, die Basecamp da jetzt praktisch unter einem gemeinsamen Namen zusammengefasst hat. Der Name ist Hotwire und es ist eine Abkürzung für HTML over the Wire, was, wie gesagt, eine Reihe von Projekten umfasst. Da gibt es zum Beispiel, und das gab es auch vorher schon, Stimulus.js ist ein kleines JavaScript-Framework, was es einem ja erleichtert, sein JavaScript, was ja bei serverseitigem HTML jetzt nicht so umfangreich sein sollte, sonst könnte man ja direkt React oder sowas nehmen, das also zu organisieren. Das Herzstück ist aber eigentlich Turbo. Und Turbo ist eine Bibliothek, ist eine Weiterentwicklung von einer existierenden Bibliothek. TurboLinks hieß es früher. Und die Grundidee von TurboLinks und Turbo ist eigentlich schon relativ alt und zum Beispiel bei GitHub auch schon seit ewigen Zeiten im Einsatz. Das ist einfach die Idee, dass ich, wenn ich so eine HTML-Seite lade von einem Server, dass ich die nicht vollständig durch den Browser neu anzeigen lassen muss. Mhm. Ja, klingt ein bisschen kompliziert, aber die Idee ist, ich lade also eine HTML-Seite im Hintergrund und ersetze jetzt im laufenden Betrieb die gerade angezeigte Seite, beziehungsweise nur den gerade angezeigten Bereich der Seite.
Ach, anstatt das komplette Payload sozusagen jedes Mal neu zu rendern, ja, wirklich nur das zu nehmen, was gerade angezeigt wird.
Ganz genau. Es hat eine Reihe von Vorteilen. Es ist in gewisser Weise ein Hack, aber es hat eine Reihe von Vorteilen. Der Browser muss nämlich viel weniger Arbeit leisten. Der muss nicht erneut JavaScript parsen, der muss nicht erneut CSS-Regeln auswerten und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe auf dem Netzwerk den genau gleichen Verkehr. Ja? Also ich lade dieselbe HTML-Seite, aber der Browser hat weniger Arbeit. Der muss nicht von neuem anfangen, sondern der kann ein bisschen schneller reagieren. Und der Effekt ist, dass der Benutzer nicht eine weiße Seite sieht zum Beispiel. Ja, das ist der Klassiker. Ich navigiere zu einer anderen Seite und mein Browser zeigt mir erstmal ein weißes Fenster. Mhm. Ja, also das passiert nicht. Die Antwort wirkt schneller. Sie ist nicht wirklich schneller, aber sie wirkt schneller. Und was Turbo jetzt macht, ist dieses Prinzip also ausweiten auf nicht mehr nur die ganze Seite, sondern auf einzelne Bereiche der Seite, die sogenannten Turbo Frames. Das heißt, ich kann einzelne Bereiche der Seite mir rauspicken und sagen, diese sollen also jetzt neu geladen werden vom Server und dann ersetzt er mir tatsächlich nur diesen einen kleinen Bereich der Seite. Die Inspiration davon kommt angeblich tatsächlich von den Frames, die man früher in HTML auch hatte.
Genau.
Also, ja. Eine uralte Idee, die eigentlich nicht mehr wirklich aktuell ist, aber jetzt in diesem Kontext plötzlich doch wieder Sinn macht. Und die andere Sache, die Turbo bietet, ist halt auch Updates, die vom Server irgendwie geschickt werden, zu vereinheitlichen, sodass man also die Möglichkeit hat, durch eine Serverantwort zum Beispiel auch mehrere Bereiche derselben Seite zu aktualisieren. Und das kann auf verschiedenen Wegen passieren. Das kann direkt über eine normale Anfrage passieren. Das kann aber auch über Websockets zum Beispiel passieren. Und damit kann man halt auch einen sehr hohen Grad der Interaktivität erreichen. Dabei, wie bei allem, was Turbo macht, wird ausschließlich HTML übers Netzwerk geschickt. Mhm. Also keine JSON-Nachrichten, wie man sie heute oft hat, keine XML-Dateien, wie man es früher häufig gemacht hat oder sowas, sondern einfach nur HTML. Mhm. Das, was jeder Webentwickler sowieso kennen und können sollte.
Mhm. Also ein bisschen, wollte ich sagen, erinnert mich an die 3270-Zeiten, ja, wo man, ich sag mal so, das dumme Terminal in Anführungsstrichen vorne hat. Ja, aber ich finde diese Idee oder was du sagst, diese eigentlich eine altbewährte Technologie oder Methode, um das zu machen, aber wirklich knifflig und intelligent mal erweitert und umgesetzt. Ja, und ich denke, die Vorteile liegen da direkt an der Hand. Ja, und wird du hattest vorhin das Thema Hey angesprochen. Klar, wir wollen nicht in die Tiefe heute da reingehen, aber wird Hey auf Basis von dieser Hotwire-Technologie dann auch gebaut?
Ja, ganz genau. Okay. Und die benutzen das wirklich total intensiv da.
Und gibt es dann andere Leute, die auch bereits mit HTML over the wire, Hotwire Erfahrung beziehungsweise Produkte dann gebaut haben? Oder ist das eher jetzt momentan eher ein bisschen, ich sag mal so, intern und diese Reichweite noch nicht da ist?
Also Hotwire ist um Weihnachten herum erschienen, ist also noch nicht besonders alt. Fertige Produkte sind mir jetzt gerade tatsächlich keine bekannt, aber es hat sich eine ganz aktive Community drumherum gefunden. Das Spannende an Hotwire als Technologie sozusagen ist auch, dass es gar nicht Ruby oder Rails spezifisch ist, sondern es sind JavaScript-Bibliotheken und Gerüste für mobile Apps, die man völlig unabhängig auch von Rails benutzen kann. Es gibt bereits Integrationen zum Beispiel für das Django-Framework, was in Python geschrieben ist. Es gibt Bibliotheken, um das in Go zu nutzen. Ich habe schon Leute das mit PHP nutzen sehen und so weiter. Da passiert tatsächlich eine Menge.
Wollte ich gerade sagen, obwohl es dann eine relativ neue Technologie ist, man sieht immer, wenn dieses Community aktiviert wird, ja, dass viel passiert, dass dann kommt auch nicht der Schwung. Und wie du sagst, dass es nicht abhängig ist von Rails. Das wusste ich auch nicht. Wow, das ist schon interessant, ja. Nein, ich denke, da waren wirklich gute Impulse da. Und auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das Thema Hotwire vielleicht in einem Jahr reden wir drüber und es ist noch mehr im Fahrt geworden. Ja? Wenn sich jemand zum Thema Hotwire jetzt mal informieren will, du sagtest, es gibt eine große Community da, hast du irgendwelche Tipps, wo die Leute hingehen können, um diese Hello World Anwendung mal zu schauen, wie es grundsätzlich funktioniert?
Genau, da gibt es also die offizielle Website, das ist hotwire.dev. Und da gibt es dann direkt auch einen Screencast, den DHH aufgenommen hat. So hat er damals ja auch Rails bekannt gemacht. Ist ganz berühmt, sein Blog, das er in 15 Minuten in Rails programmiert hat. Und das wollte er jetzt quasi wieder machen. Und da findet man also ein Video, wie er einen Chat mithilfe von Hotwire implementiert.
Okay, das wäre wirklich dann der erste Punkt, wo ein Entwickler, der sich dafür interessiert, hingehen könnte, um mehr zu erfahren. Ja, super. Gibt es sonst was Neues aus der Ecke, die du gerne erzählen würdest? Oder sind das eigentlich, ich sage mal so, die Fragen, die gestellt worden sind aus der Community? Ich glaube, die sind damit erstmal beantwortet. Oder gibt es irgendwelche andere so Hot Topics, wo du sagst, okay, da soll man auch hinschauen?
Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich gucke mir sehr, sehr viel an. Also Rails ist mein Brot- und Buttergeschäft sozusagen. Und ich bin da voll investiert und deswegen gucke ich mir natürlich eine Menge an. Was vielleicht nicht ganz so neu ist, was mich aber im Moment ganz gut begeistert, das ist ein Projekt oder eine Bibliothek von GitHub, die auch schon ja immer Rails benutzen und die mittlerweile auch extrem aktiv in der Community sind. Also die haben auch Core-Entwickler oder stellen Core-Entwickler von Ruby on Rails und bemühen sich sehr darum, die Entwicklung, die sie machen, nicht neben dem Framework zu machen, sondern in dem Framework zu machen. Also sehr viele Neuerungen, gerade die in Rails 6 reingekommen sind, stammen tatsächlich von GitHub. Eine Sache haben die allerdings nicht bisher integriert bekommen in Rails und das pflegen sie quasi parallel. Und es ist ein Projekt, das heißt View Component. Und da geht es einfach darum, das zu machen, was quasi React auf Client-Seite auch macht, nämlich UI-Komponenten zu extrahieren. Und wer sich mal mit React beschäftigt hat, wird sich da direkt zu Hause fühlen. Auch wenn es natürlich eigentlich um was ganz anderes geht, weil es jetzt hier plötzlich auf dem Server natürlich passiert, wohingegen das bei React alles im Webbrowser sich abspielt. Aber die Idee ist dasselbe, dass ich also eine Benutzeroberfläche aus relativ in sich gekapselten Komponenten zusammensetzen kann. Und das funktioniert auf dem Server genauso gut, wie es auf dem Client auch funktioniert. Und das ist ganz spannend, vor allen Dingen in Kombination mit modernen CSS-Frameworks wie Tailwind oder sowas. Das schaue ich mir gerade sehr gerne an.
Und ich glaube, ich würde den Thomas und Ralf, die damals über das Thema React Native gesprochen haben, beziehungsweise der Nils Hartmann hat zum Thema React mit uns mal einen Podcast aufgenommen. Ich würde auf jeden Fall den Link von diesem Podcast hinschicken und schauen, wie deren Reaktion ist da auf diese neue Technologien. David, das war wirklich super. Und ich glaube, wie du sagst, es ist eine Menge passiert im Web-Umfeld, Mobil-Umfeld. Und es gibt ein paar Hot Topics, wo man sich damit in der Zukunft, denke ich, beschäftigen sollte. Ja? Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die tolle Information. Ja, und dann hoffe, dass auch die Antworten aus der Community damit beantwortet sind. Ja? David, vielen herzlichen Dank. Ja? Ciao.
Tschüss.
Tax Off Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax Off Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart. Euer Tax Off Campus Podcast Team.